Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wisst ihr schon, was ihr am 24. wählt? Hans-Jürgen Bartsch ist diesmal schon ziemlich früh dran. Wenn er seine Meinung nicht mehr ändert, dann bleibt er eben dabei und wählt das, was er vor ein paar Tagen entschieden hat. Habt ihr, wie ich, das langweilige TV-Duell gesehen und den Fünfkampf? Naja, davon sollte man seine Wahlentscheidung wohl nicht allein abhängig machen. Wovon aber dann? Vom Wahl-O-Mat? Oder hören wir auf die Populisten, auf diejenigen, die endlich mal alles in Schwarz-Weiß aufteilen und Tacheles reden? Kennen wir alles? Wissen wir alles? Kennen wir sie und die anderen wirklich?
Sie kennen mich und Sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache.
Frau Merkel kennen wir ja. Sie kennen mich. Damit tritt sie ja auch an. Der einzige Veränderer, der neu als Gesicht auftritt, ist Martin Schulz.
Frau Merkel wird in den letzten 10 Tagen wahrscheinlich noch von dem einen oder anderen immer noch für unschlagbar behalten. Aber am 25. da ist der Bundeskanzler Martin Schulz.
Das Bekannte mögen wir, nicht das Unbekannte.
Populismen sind immer sicher Symptom einer Krise der Demokratie. Das Problem indes ist, dass Populismen zugleich diese Krise auch verstärken.
Für die Wirtschaft ist das politische System ein komplexes System. Man kann es nie verstehen, was da eigentlich vor sich geht. Weil die Politik eigengesetzlich funktioniert und ununterbrochen Gesetze produziert.
Und die angesprochenen Populisten? Unsere Demokratie ist sowieso nicht mehr so stabil wie früher, oder? Was nützt es, wenn ich meine Wahlentscheidung treffe und hinterher unter den Zwängen der neuen oder alten Koalition doch wieder vieles nicht umgesetzt werden kann, was vorher fest versprochen wurde? Was nützt es, wenn ich wie geschehen vorher nicht weiß, wann Atomkraft für die Merkel alternativlos ist und ab wann genau das exakte Gegenteil gilt? Was nützt es, wenn Deutschland die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abbrechen will, die EU aber nicht mitzieht? Was nützt es, wenn die Grenzen offen sind, die Kommunen in den Städten jedoch Poller errichten wollen, damit keine Lastwagen mehr auf Breitscheidplätze fahren können, die überall anders heißen? Was nützt es, wenn ich in meiner Heimatstadt Bonn kein Parkticket ziehe, weil ich nur rasch Geld abheben will und dann sehe, wie die Politesse aus dem Café springt, mir das Knöllchen schnell unter den Wischer klemmt und wieder im Café verschwindet? Keine Frage, habe einen Verstoß begangen, aber lasst uns mal über das staatliche Versagen bei Anis Amri oder dem BND oder den NSU-Morden im Vergleich zu dieser Parkknöllchenvergabe reden. Denk ich an Deutschland in der Nacht. Wisst ihr, wie der Satz von Heine weitergeht? Aber ich höre ja schon auf. Mich wundert's jedenfalls nicht, dass die Populisten da zurzeit so leichtes Spiel haben und die Demokratie meiner Meinung nach, sagen wir mal, erodiert. Genau mit diesem Erstarken des Populismus befasst sich Professor Hans Vorländer in seinem Vortrag »Wenn das Volk gegen die Demokratie aufsteht, der Populismus und die Krise der Demokratie«, den er am 12.07.2017 in Düsseldorf gehalten hat. Vorländer ist Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der TU Dresden. Veranstalter waren die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste in Kooperation mit der Demokratiestiftung der Universität Köln.
Das Thema, wenn das Volk gegen die Demokratie aufsteht, ist natürlich etwas provokant. Es ist auch eine Paradoxie, denn eigentlich kann das Volk nicht gegen die Demokratie aufstehen. Denn Demokratie bedeutet die Herrschaft des Volkes. So einfach ist es aber nicht. Natürlich sehen wir, dass auch ein Volk, zumindest Teile eines Volkes, gegen ganz bestimmte Entwicklungen der Demokratie auf die Straße gehen und sich lautstark Gehör verschaffen, so wie in Dresden, aber auch an anderen Orten. Das macht es schwierig, das Verhältnis von Populismus und Demokratie zu bestimmen. Gemeinhin ist die Meinung verbreitet, dass Populismus die Demokratie gefährdet. Aber wir können ja einmal überlegen, ob Populismus auch etwas Positives hat, etwas, das der Demokratie nützt. Ich will das nicht von vornherein ausschließen. Wir wissen gar nicht so richtig eigentlich, wie das Verhältnis von Populismus und Demokratie ist. Wir wissen auch gar nicht so richtig, was Populismus ist. Einerseits kann man sagen, wenn ich den Populismus sehe, dann werde ich ihn bekämpfen. Und andere sagen, na, ich bin ein demokratischer Politiker und deshalb bin ich dazu verpflichtet, dem Volk auf das Maul zu schauen. Also Politik hat immer auch die Komponente, dass sie Kampfbegriffe, wie eben den Populismus, produziert. Und Populismus ist ein solcher Kampfbegriff. Und dennoch müssen wir versuchen, einen Zugang zu finden zu diesem Thema. Ich habe vor einigen Jahren mal versucht, das Thema des Populismus mit dem etwas reißerischen, an einen bekannten Film erinnernden Titel zu umreißen, The Good, The Bad and The Ugly. Ich will sagen, gibt es einen guten, gibt es einen schlechten und gibt es einen hässlichen Populismus? Und wie ist das Verhältnis zur Demokratie? Ich bin mir nicht sicher, ob das heutzutage noch eine richtige Heuristik ist, wie wir sagen würden, also ein Versuch, die unterschiedlichen Phänomene des Populismus eher auf den Begriff zu bringen. Ob Trump, Orban, Brexit und die patriotischen Europäer sich mit diesen Kategorien überhaupt einordnen lassen. Aber man sollte nicht von vornherein ausschließen, dass es auch eine Funktion populistischer Strömungen gibt, die darin besteht, den Finger in eine Wunde der Demokratie zu legen und damit auch auf Fehlentwicklungen und Defizite aufmerksam zu machen. Populismen sind immer sicher Symptom einer Krise der Demokratie. Das Problem indes ist, dass Populismen zugleich diese Krise auch verstärken und damit demokratische Systeme sehr stark unter Stress setzen, unter einen Belastungsstress. Also gemeinhin wird dem Populismus eine demokratiegefährdende Funktion und Wirkung zugeschrieben. Das heißt, Populismus ist eine pathologische Seite der Demokratie. Es ist zwar so, dass im Begriff von Populismus und Demokratie beide Differenz zum Begriff des Volkes enthalten ist, aber das macht das Verhältnis ja eben auch sehr problematisch. Und so könnte man auf der anderen Seite ja auch sagen, dass Populismus etwas ist, in dem sich die Demokratie erst wirklich verwirklicht. Dass sie sozusagen der Populismus in der Demokratie eingeschrieben ist. Was ist nun das richtige Verhältnis? Wie lässt sich dieses Verhältnis bestimmen? Gehen wir zurück auf die Geschichte der Populismen, wie das Historiker in verschiedenen Weisen beschrieben haben. Dann lassen sich sicherlich drei Wellen des Populismus unterscheiden. Das ist der frühe und agrarische Populismus des 19. Jahrhunderts. Es ist der lateinamerikanische Populismus des 20. Jahrhunderts, 1940 fortfolgend. Und es ist der Populismus der neuen Rechten, ein Phänomen aus jüngerer Zeit. Und die meisten dieser Parteien, denken Sie an den Front National oder die FPÖ Österreichs, die Lega Norditaliens und viele andere solcher Parteien, besaßen oder besitzen charismatische Führungsfiguren, die die Anhängerschaft zu mobilisieren und hinter der jeweiligen Partei oder Bewegung zu integrieren verstanden. Und dann sehen wir auch, dass der Populismus auch xenophobe, ausländerfeindliche, rassistische oder nationalistische Einstellungen anspricht und sich dabei auf Themen wie Migration, Steuern oder Kriminalität stützt. Zuletzt haben wir auch sehr erfolgreiche populistische Bewegungen gesehen, die nach der Macht griffen und sie auch erobert haben. In Lateinamerika, auch in Nordamerika, in den Vereinigten Staaten. Sie haben erfolgreich für den Brexit mobilisieren können. Und wir haben in Osteuropa auch Bewegungen, die man sicherlich dem populistischen Lager zuschreiben kann, wo in Ungarn, in Polen, Populisten auch sich an der Regierung befinden und mit doch erstaunlicher und man muss sagen brachialer Konsequenz an einem neuen Demokratiemodell arbeiten, welches Orban die illiberale Demokratie genannt hat. Also eine Antithese zum pluralistischen und gewaltenteiligen Verständnis unserer Demokratie. Und da sind Trump und Orban sicherlich nicht allzu weit voneinander entfernt. Und um Deutschland nicht ganz aus dem Blick zu verlieren, hierzulande scheint mit Pegida und der AfD auch der Anschluss an die rechtspopulistische Internationale hergestellt zu sein. Sind diese gegenwärtigen Phänomene noch Teil der dritten Welle oder haben wir es mit einer neuen Konstellation zu tun? Und dann gibt es noch, um das Bild noch komplexer zu machen, keine einfachen Antworten können Sie von mir erwarten, nur komplexe, wie das in der Wissenschaft so üblich ist. Es gibt auch einen linken Populismus, wie er in der intellektuellen Szene auch von Kolleginnen und Kollegen befürwortet wird. Namen sind Chantal Mouffe oder Ernesto Laclau. Chantal Mouffe hat gerade in den letzten Monaten in Frankreich Mélenchon beraten und seiner Bewegung La France Insoumise unter die Arme gegriffen. Und dann können wir sicherlich auch die spanischen Podemos oder die griechische Syriza, beides Parteien und Bewegungen, zu den Linkspopulisten rechnen. Das heißt, wir haben ein sehr breites Feld und es ist ganz schwierig, generalisierende Charakterisierungen dieser Populismen vorzunehmen. Ich ziehe es deshalb auch vor, von Populismen zu sprechen, um die jeweiligen historischen und kulturellen und politischen Kontexte mit einzubeziehen. Und dennoch glaube ich, dass es ganz bestimmte gemeinsame Merkmale gibt von Populismen, an denen man sie erkennen kann. Ich würde diese Merkmale als eine spezifische politische Mobilisierungsstrategie bezeichnen. Sie sind sozusagen Modi operandi, denen sich die Populisten und die Bewegungen bedienen, um mobilisieren zu können. Das ist erstens die immer wieder auftauchende Rede von dem Volk. Alle Populismen setzen semantisch explizit auf das Volk oder den kleinen Mann oder den einfachen Bürger. Sie konstruieren einen ganz bestimmten Begriff des Volkes und bedienen sich dabei der Mechanismen von Einschluss und Ausschluss. Zweitens bedienen sich die Populismen sehr scharfer Leitdifferenzen. Es gibt immer Grundunterschiede. Wir und sie, oben und unten, innen und außen. Und manchmal werden diese Differenzsetzungen auch, wie wir sagen, triadisch, indem sich beispielsweise ein Mittelklasse-Populismus gegen oben und unten oder ein rechter Populismus gegen das Establishment und die Fremden abgrenzt. Drittens, das kann man von den Populismen sagen, konstruieren sie kollektive Entitäten, Wesenheiten, Ordnung. Und deren Funktion es ist, sozusagen mittels Stereotypisierungen Sinn und Identität für das eigene Wir zu stiften. Meistens ist es das Volk, aber man kann sich eben auch soziale Gruppen und Ordnungen darunter vorstellen. In-Gruppen und Out-Gruppen, also wir und die anderen, den, die und wir, das sind solche Schaffungen und Stereotypisierungen, die zu den Gruppenzugehörigkeiten führen. Und viertens, auch das kann man bei vielen Populismen sehen, es gibt immer so etwas wie die Behauptung von Homogenität, von Einheitlichkeit. Unterschiede sozialer, ökonomischer, kultureller und politischer Art gehen nicht ein in diesen Kollektiv-Singular, das wir, das Volk, ist ein Kollektiv-Singular, in dem die Vielheit in einem kollektiven Subjekt verschwindet oder dahinter verschwindet. Und das ist sozusagen Ausdruck dann des wahren Willens dieser Entität. Und dann können Sie bei Populismen in der Regel eben auch feststellen, dass sie eine Struktur der Mobilisierung haben, wo es einen, lassen wir es etwas salopp sagen, politischen Unternehmer gibt. Das ist zumeist eine charismatische Leitfigur, muss es aber nicht. Und eine Anhängerschaft auf der anderen Seite gibt. Zugespitzt formuliert Führer und Gefolgschaft. Und der Führer ist wichtig, weil er sozusagen der Sprecher des homogen und exklusiv vorgestellten Willens des Volkes ist. Er ist ein Medium. Er ist ein Medium, durch welches die Bewegung sich erst selbst formt und die eigene Identität findet. Das sind, so denke ich, die fünf unterschiedlichen Merkmale dieser Mobilisierungsstrategie, an denen man sich orientieren kann, um Populismen zu erkennen. Wie ist es aber das Verhältnis, und das hatte ich Ihnen ja zugesagt, von Populismus und Demokratie? Damit ist noch nicht gesagt, wie sich das eine mit dem anderen ins Benehmen setzt. Einerseits kann man sagen, es ist Populismen eben Herausforderung positiver Natur für die Demokratie, die sich in einer Krise befindet. Hierzu gibt es durchaus historische Beispiele. In den USA gibt es eine Reihe von solchen Beispielen aus dem 19. oder 20. Jahrhundert, wo Populismen so etwas wie Graswurzelbewegungen sind, die von unten kommen und die eine in irgendeiner Weise erstarrte Demokratie wieder mit einem belebenden Element versehen. Sie reinigen sozusagen die Demokratie, die in ihren Strukturen unbeweglich geworden ist. Demnach könnte man sagen, Populismus ist Demokratie in Bewegung. Sie erzeugt auf jeden Fall, so könnte man argumentieren, einen Effekt, der zu einer größeren Einschließung, Inklusion von Gruppen der Bevölkerung führt, gleichzeitig auch eine höhere Responsivität der Eliten erzeugt, also eine größere Wahrnehmung der Bevölkerung durch die Eliten und damit letztlich auch einen erhöhten Konsens in einer Demokratie ermöglicht. Ich denke, man kann in dieser Richtung auch durchaus eine wichtige analytische Perspektive sehen, warum in Demokratien, wie wir sie auch schätzen, wie sie sich in den letzten Jahrhunderten, wenn man die USA nimmt oder in den letzten 70 Jahren, wenn man die Bundesrepublik Deutschland nimmt, entwickelt haben. Es gibt in diesen modernen Demokratien eine Bruchstelle, so würde ich argumentieren, eine Bruchstelle, in die Populismen einströmen können. Was ist diese Bruchstelle? Diese Bruchstelle besteht darin, dass wir in repräsentativen Demokratien, und das sind unsere Demokratien ganz überwiegend, zwei unterschiedliche Systeme, Welten haben. Wir haben die politische Welt, die Entscheidungswelt, dort, wo die Entscheidungen getroffen werden. Und wir haben auf der anderen Seite eine Welt, in der sich die Bürger bewegen, eine demokratische Lebenswelt. Und die sind miteinander verklammert durch verschiedene Mechanismen, die wir Öffentlichkeit nennen, wo Parteien, Vereine eine große Rolle spielen. Und das ist ein Modell, welches sich vor über 200 Jahren auch in den nordamerikanischen Einzelstaaten, dann in der Bundesverfassung von 1787 herausentwickelt hat, wo dieses System der repräsentativen Demokratie als besonders robust galt, weil es in der Lage gewesen ist, die Vielfalt unterschiedlicher Vorstellungen und Interessen miteinander zu verbinden. Und es war möglich, die Souveränität des Volkes, also den Grundsatz der Demokratie, mit der Wahrung von Grund- und Menschenrechten zu verbinden. Auch das gehört dazu. Das ist eine Errungenschaft der modernen Demokratie. Und dann gab es ein Argument, wenn man mal zurückschaut in das 18. Jahrhundert, wo man gesagt hat, dass die repräsentative Demokratie deshalb auch besonders robust ist, weil sie in der Lage ist, mit den Leidenschaften der Massen umzugehen. Sie kanalisiert die Leidenschaften, sie zähmt die Leidenschaften der Massen. Also das, was wir als Aufregung oder Empörung wahrnehmen, ist ein Phänomen, was der Demokratie von Anbeginn, nämlich seit der athenischen Demokratie, zu eigen ist. Und die repräsentative Demokratie, so haben die amerikanischen Federalisten gesagt, ist ein besonderes Instrument, um genau diese Leidenschaften ungefährlich filtern zu lassen und sie gleichwohl aber einzuspeisen in den politischen Entscheidungsprozess. Wenn nun aber zwischen diesen beiden Welten, dem politischen Entscheidungssystem der Demokratie und der politischen Lebenswelt des Bürgers in der Demokratie sozusagen eine Distanzwahrnehmung überwiegend wird, haben wir eine Bruchstelle, in die Populismen einströmen. Und Sie werden von mir erwarten, als Wahldresdner, vorher lange Zeit im Rheinland gelebt habend, dass ich die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, also Pegida, kurz hier zu Gehör bringe. Eine rechtspopulistische Empörungsbewegung, die neben Islamkritik, Fremdenfeindlichkeit und Widerstand gegen Flüchtlingszuwanderung alle Arten von Enttäuschung und Frustration als Schmähungen der Politik, der Politiker und der Medien, auch sehr stark gegen den WDR, öffentlich in Szene gesetzt hat. In den Parolen von Lügenpresse und Volksverräter einerseits und Wir sind das Volk andererseits spiegelt sich eine grundlegende Entfremdung zwischen der eigenen Lebenswelt und der politisch-medialen Ebene wider. Zum einen fühlt man sich in dieser medial vermittelten Öffentlichkeit nicht zu Hause und empfindet die politischen Institutionen dieser Demokratie nicht als die eigenen, sondern als Instrumente einer Scheindemokratie. Die Repräsentanten- und Entscheidungsfindungsprozesse dieses Systems gelten als verkrustet, verblendet und korrupt. Gleichzeitig wird nach direkter Demokratie gerufen, in der das Volk das Sagen hat und Politiker als schwache, abhängige und unmittelbare rechenschaftsschuldige Angestellte des Volkswillens agieren. Es identifiziert dieses System oder diese Kritik das gewählte Anforderungsprofil an gewählte Repräsentanten mit dem simplen Schema von unten und oben und von wir fragen und bestellen. Ein Pigidist hat mir einmal erläutert, wir fragen und bestellen und ihr Politiker antwortet und liefert. Und wer nicht liefert, wird entlassen. So formulierte dieser Anhänger. Ein Volk, so könnte man sagen, kündigt seinen Repräsentanten, steht auf gegen die repräsentative Demokratie. Kann man dem eine positive Deutung geben? Zunächst einmal, vom Symptom her, scheint die repräsentative Demokratie ihre Balance zwischen den beiden Pfeilern, der Demokratie als Entscheidungssystem und der Demokratie als Lebensform, verloren zu haben. Dann wären Populismen Ausdruck eines Repräsentationsdefizits, nämlich all derjenigen, die sich abgehängt, ausgeschlossen oder unzureichend gehört fühlen. Und dann bedarf es nur noch eines Signalereignisses oder eines politischen Unternehmers, der mit diesen Mobilisierungsstrategien dieses Segment der Bevölkerung für sich und gegen die repräsentative Demokratie mobilisieren kann. Trump, um auch ihn ins Spiel zu bringen, oder Nigel Farage, Sie werden sich noch an ihn erinnern, der Mann von UKIP, der nach dem erfolgreichen Brexit sofort verschwand. Trump und Farage machten sich zu den Sprechern von sozioökonomisch benachteiligten oder kulturell dominiert fühlenden Bevölkerungsgruppen. Marine Le Pen hat die Bruchlinien, die politischen und die kulturellen Bruchlinien der französischen Gesellschaft ausgebeutet. Und Pegida, auch das gehört zum Bild von Pegida, das muss man in Westdeutschland auch immer mal wieder betonen, gab dem schwelenden Ressentiment eines sich seit der Vereinigung von 1990 zurückgesetzt fühlenden Teils Deutschland eine Stimme. Wie es auch der Alternative für Deutschland gelang, die in weiten Teilen Deutschlands verbreiteten, aber öffentlich nicht abgebildeten Ängste vor dem Verlust der Kontrolle über Migrationsströme in Wählerstimmen umzusetzen. Alle diese populistischen Strömungen, so kann man sagen, brachten etwas zum Vorschein, was zwar vorhanden, aber nicht sichtbar. Der Populist tritt in dieses Rampenlicht und sammelt die Unzufriedenen, nicht öffentlich Repräsentierten ein, gibt ihnen eine Stimme, klagt dann die Korruptheit der Elite an, bezichtet die Politiker des Verrates und identifiziert diese Empörung mit dem Willen des Volkes, wodurch dann Wut und Protest geadelt für heilig und unantastbar erklärt werden. Nun fällt es dennoch schwer, solche Strömungen als gut zu kennzeichnen, vor allen Dingen, wenn zu beobachten ist, dass sie sich mit rechtsextremen und rechtsextremistischen Gruppierungen gemein machen und in ihrer Stoßrichtung weit über die Sichtbarmachung von Repräsentationsproblemen hinaus die Grundlagen der Demokratie anzugreifen bereit sind. Gleichwohl lässt sich nicht bestreiten, so könnte man gleichwohl auf der anderen Seite wieder sagen, dass diese Bewegungen die Konfliktlinien der Gegenwart markieren, die zur Spaltung auch westlicher Gesellschaften und zu Verwerfungen in Europa und in der transatlantischen Gemeinschaft geführt haben. Man kann diese Bruchlinien als kulturelle Bruchlinien bezeichnen oder als sozioökonomische Bruchlinien. Im ersten Fall geht es um kulturelle Identitäten, der Kampf, etwas pauschal gesagt, zwischen denen, die die vermeintliche eigene Tradition wahren wollen, sagen wir mal Ethnozentristen, etwas polemisch, gegen die, die für die offene Welt eintreten, diejenigen, die kosmopolitische Einstellungen vertreten. Ein Kampf um die kulturelle Hegemonie. Oder sozioökonomische Konflikte, etwas pauschal und pointiert gesagt, die Globalisierungsgewinner gegen die Globalisierungsverlierer. Und in solchen Deutungsschemata bewegen wir uns im Augenblick, wenn wir nach den Ursachen dieser Populismen suchen. Wir könnten sagen, der positive Effekt, dass etwas sichtbar wird, ist einer, den man den Populismen zugute halten kann. Und dennoch komme ich letztlich eher auf der Seite heraus, dass sie entweder schlecht oder in manchen Situationen und Konstellationen auch hässlich sind. Weil sie nämlich mit sich schleppen ein ganzes Paket an Grundvorstellungen, die so gänzlich gegen das Modell der liberalen und repräsentativen Demokratie gerichtet sind. Drei Stichworte. Sie glauben, dass die Welt homogen sein sollte. Sie glauben an ein Maß an Authentizität, welches vielleicht längst verloren gegangen ist. Und sie predigen das Prinzip der Unmittelbarkeit in der Politik. Was meine ich damit? Fangen wir mit der Unmittelbarkeit an. All das, was in der repräsentativen Demokratie wichtig ist, die Beratung, das Aushandeln, der Kompromiss, die unterschiedlichen Institutionen, die Judikative, die Verfassungsgerichtsbarkeit, aber auch Zentralbanken, stören die unmittelbare Ausübung des für wahr gehaltenen und unverfälschten politischen Willens des Volkes. Kommuniziert wird direkt über Twitter. Regiert wird direkt auf dem Weg des Dekretes. Das sind Phänomene, die wir im Augenblick sehr genau beobachten können. Die Entwertung all dessen, was dazwischen ist, Medien, Gruppen, Vereine, Institutionen, die gerade für die repräsentative Demokratie wichtig sind, ist das Kennzeichen dieser rechten Populismen. Authentizität. Der politische Wille wird für authentisch gehalten, weil er repräsentiert in der Wahrnehmung und in der Vorstellung dieser Rechtspopulisten, dass sie eine soziale Einheit repräsentieren, wie Heimat oder im amerikanischen Kontext Heartland, das, was uns besonders nahe ist, was für die Vergangenheit angenommen wird und was zu bewahren gilt. Der Authentizitätsaspekt ist für die Populismen sehr wichtig und das Volk ist Träger dieses Authentizitätsgedankens als Kollektivsingular. Die vielen verschmelzen mit ihren jeweiligen partikularen Willen in der Person des Führers oder in dem Kollektivsingular. Und damit wird all das, was die moderne Demokratie auszeichnet, nämlich Vielfalt oder der andere moderne Begriff, mal wieder genannt, Diversität, ausgeblendet und entwertet. Und die Homogenität, das dritte Element, ist vielleicht das Bedenklichste, weil es die Idee der Differenz, der Vielfalt und des anderen aus dem Vorstellungshaushalt der Demokratie eliminiert. Die Vorstellung und man kann sagen die Imagination von Einheit, Identität und politischer Gemeinschaft kann im Extremfall, und die deutsche Geschichte zeigt es, historisch als Volksgemeinschaft semantisch kodiert werden. Und dann sind wir bei einer Schnittstelle zwischen Populismus und Totalitarismus. Die moderne Demokratie ist aber ein System der offenen Gesellschaft, ist darauf angewiesen, einer vielfältigen Gesellschaft. Der Populismus hingegen imaginiert eine geschlossene, homogene, kollektive Einheit. Und das sind ganz große Grundunterschiede, die in der modernen Demokratie nicht wirklich miteinander sich vereinbaren lässt. Ob es sich nun um einen guten, schlechten oder hässlichen Populismus handelt, kann man immer erst nachher sagen, nämlich in der rückwärtigen Betrachtung. Das macht die Sache so schwierig und beunruhigend. Die Befunde werden gegenwärtig sicherlich unterschiedlich ausfallen. In den Vereinigten Staaten wird im Augenblick die Robustheit der demokratischen Institutionen einem Lackmustest unterzogen, mit ungewissem Ausgang. In Westeuropa scheint die Flut der Populismen vorerst zumindest eingehegt, wenn nicht gestoppt worden zu sein. Und doch gibt es Entwicklungen in unseren Demokratien, die man bezeichnen kann als populistische Transformation. Das heißt, in den Demokratien vollzieht sich im Augenblick ein Wandel, der die Geneigtheit für die populistische Versuchung immer größer werden lässt. Wir entwickeln uns sehr stark in Richtung einer Empörungsdemokratie. Wut, Zorn, Aggression, Skandalisierung, Verschwörungstheorien sind en courant, bestimmen das Meinungsbild. Und das liegt vor allen Dingen darin, dass wir anders kommunizieren, nämlich über soziale Medien, über das, was Sie alle kennen mittlerweile, Echokammern und Filterblasen, wo Gleichgesinnte sich treffen, aber sich nicht mehr austauschen. Der Stammtisch, die Partei, die Vereinigung, die Initiative, solche intermediären Organisationen werden immer kleiner, lassen die Bindungskräfte schwinden. An ihre Stelle tritt der Diskurs in den sozialen Medien. Pointiert gesagt, soziale Medien sind Mobilisierungsgeneratoren von Populismen. Wir beobachten, dass sich die Institutionen bei uns auch sehr stark verändern. Das liegt einmal an den anderen Kommunikationsbedingungen. Politiker müssen und Politikerinnen heute sehr schnell, meistens in Echtzeit, auf solche Aufwallungen und Empörungen reagieren. Aber sie müssen aus ganz bestimmten Gründen, die hängen mit der Krisenhaftigkeit der Entwicklung zusammen, auch sehr schnell entscheiden. Das führt dazu, dass die Institutionen der repräsentativen Demokratie eigentlich ihr Eigengewicht verlieren. Man könnte sagen, wenn es so ist, da sind populistische Revolten immer wieder ein Zeichen, dass das Volk bitte auch gehört werden möchte. Insofern sind populistische Revolten und Elitendemokratie zwei Seiten dieser Entwicklung. Und dass die soziale Infrastruktur der Demokratie bröckelt. Parteien, Gewerkschaften, Stammtische, Vereine verlieren immer mehr ihren politisch bindenden, organisierenden und integrierenden Charakter. Das kann man in Ostdeutschland viel stärker sehen, als Sie das in Düsseldorf oder als in Köln, wo all die Vereine ja noch sehr gut vorhanden sind und arbeiten. Aber in Ostdeutschland sieht man die Entwicklung wie unter einem Brennglas. Das, was man die intermediäre Ebene nennt, nämlich zwischen Staat und dem Bürger, verschwindet. Es bleibt nichts mehr übrig.
Professor Hans Vorländer sprach über die guten und schlechten Seiten des Populismus in Deutschland und Europa. Und nun Karl Rudolf Korte, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Duisburg-Essen. Sein Thema: Wählen und Regieren in der Aufregungsdemokratie. Es streift die zunehmende Entfremdung der Bürger von der Demokratie, die in neuesten Umfragen immer deutlicher wird.
Ja, liebe Wählerinnen, liebe Wähler, sind Sie schon bereit für eine männliche Bundeskanzlerin? Diese Fragen treiben uns um im Superwahljahr 2017. Und Herr Vollender hat gerade noch mal betont, die Change Maker sind eigentlich die Akteure, die uns begleiten in den letzten Monaten und Jahren. Angefangen von Van der Bellen in Österreich, eine kleine grüne Bewegung, die es geschafft hat, einen Präsidenten zu stellen. Bei der entscheidenden Wahl gab es überhaupt nicht mehr die traditionellen Parteien, die aktiv waren. Über eine neue rechtsliberale Bewegung in Holland mit Rutte bis zu Macron, einer Bewegung. Also wo sind die traditionellen Parteien, die es in diesen Ländern ja auch gab? Man kann an diesen Changemakern, die gewählt werden, diese Art jungen Kennedys, die da antreten, als Slim-Fit-Generation, durchaus begeisterungsfähig, den Unterschied markieren. Die deutschen Sonderwege werden sichtbar. Denn hier ist der Sog der Mitte unmittelbar charakterisierbar. Traditionelle Volksparteien feiern Urstände. Eine Renaissance nicht nur an Zulauf, an Mitgliedschaften. Wie kann man anders erklären, dass man über 40% für die Union im Saarland hinbekommt? Also wo sind die Veränderer bei uns? Wir lieben den Amtsadel, ihr den Büroleiter-Charme. Nicht die Inszenierungskarismatiker. Und so ist auch das Angebot hier. Gerade in diesem Jahr, wir haben ja einen Anti-Trump Anfang des Jahres gewählt, Herrn Steinmeier, als Bundespräsidenten. Und der Bundespräsident, Herr Steinmeier, bei allem Respekt für seine Leistung, auch das, was er alles schon gemacht hat, würde ja morgens, wenn er aufsteht, vor seiner Familie niemals sagen, ich gehe mal Brötchen holen. Er würde immer formulieren, ich stelle mich meiner Verantwortung. Und Sie sehen an dieser Unterschiedlichkeit, welche Typen wir so lieben, welche wir wählen, welche wir schätzen. Keine Changemaker, keine Medieninszenierer, ganz andere Deeskalierer, die nicht tabubrechend unterwegs sind. Und das noch in einem Sog der Mitte, verliebt praktisch in Mitteparteien, die traditionell wieder agieren. Und auch das Angebot dieses Jahr. Wo sind die Veränderer? Frau Merkel kennen wir ja. Sie kennen mich. Damit tritt sie ja auch an. Es gibt sicherlich keinen Fluch, der über einer vierten Legislaturperiode liegt, aber die, die Adenauer vorgemacht hat über 2 Jahre oder auch die bleiernden Jahre von Kohl in der letzten Legislaturperiode, sind nicht wirklich in guter Erinnerung. Also der einzige Veränderer, der neu als Gesicht auftritt, ist Martin Schulz. Man kann also 20 Jahre in einem Vorstand einer Partei sein und wirkt trotzdem wie ein Erneuerer, der von außen kommt, der durchaus ein neues Gesicht darstellt. Denn die anderen, die antreten, sind altbekannt über die Parteien, die wir kennen. Alles Vertreter des Staatsadels. Und wenn man dann angreift aus der Opposition in diesem Jahr und es auch noch mal schafft, wie in Kiel oder in Düsseldorf, aus der Opposition eine Regierung zu stellen, dann sind das ja nicht die neuen Wilden, sondern eher die neuen Milden, die uns präsentiert werden. Auch hier nicht die wirklich großen Veränderer. Einmal haben wir auf der Bundesebene den Mut zusammengenommen und haben eine Opposition zur Regierung gemacht bei Rot-Grün. Ansonsten wählen wir immer kontinuitätsverbürgend einen der Koalitionspartner wieder in die Regierungsverantwortung. Oder es wird der Kanzler ohne uns intern ausgetauscht oder der Koalitionspartner gewechselt. Das ist schon unglaublich viel sicherheitskonservatives Denken. Das Bekannte mögen wir, nicht das Unbekannte. So wählen wir und so suchen wir auch offenbar unser politisches Personal aus, um darüber zu entscheiden. Ein Unterschied in der markanten Zuspitzung in diesem Jahr auf Themen wie Sicherheit und Identität. Sicherheit in diesem umfassenden Sinne, innere, äußere, soziale und vor allen Dingen auch kulturelle Sicherheit. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Das ist die Verbindungslinie mit dem Thema der Identität. Nach wie vor über 40% sagen prioritär bei der Politbarometer-Umfrage Platz 1, weit abgeschlagen zu anderen Themen. Also Flüchtlinge, Migration, Integration treibt sie am meisten um. Also Sicherheits- und Identitätsfragen sind die Grundmelodie, die diesem Jahr auch den Mobilisierungswahlkampf entscheiden werden. 4 größere Trends charakterisieren die Konstellation in diesem Jahr. Der erste Trend ist einmal die Unberechenbarkeit als Prinzip. Seien Sie sich nicht sicher, wie die Wahlen ausgehen, unabhängig davon, dass man Demoskopen nur begrenzt glauben kann. Nie sich sicher zu fühlen, nicht im Sinne einer Bedrohung, sondern einer strategischen Ausrichtung, ist ein Kennzeichen der Risikomoderne. Es gibt eine Erwartungssicherheit gegenüber dem Nicht-Erwartbaren. Und das ist Ihr Alltag, so wie Sie entscheiden, aber auch mit Sicherheit der Alltag der Politik. Und gerade wenn wir uns bemühen, als Wissenschaftler die Menge des Wissens anzuhäufen, wächst, ohne dass wir etwas dagegen tun können, zeitgleich die Menge des Nichtwissens. Und deshalb erkennen Sie heute auch einen Spitzenpolitiker daran, wie intelligent er mit Nichtwissen umgeht. Sich nicht sicher fühlen ist auch ein Teil dessen, was die Unfertigkeit der Politik ausmacht. Sie haben nie mehr abgeschlossene Vorgänge, sondern die Themen poppen unmittelbar wieder auf. Sie können eine Gesetzgebung abschließen, Sie haben nach einer Woche das Thema trotzdem in einer anderen Variante wieder auf dem Tisch. Auch hier ist das Marketing der Politik über etwas Vergangenes, was geleistet worden ist, abschimmen zu lassen, am Ende gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern schwieriger und schwer geworden. Diese Unberechenbarkeit als Prinzip macht also Tagesüberlegungen aus. Allein wenn Sie überlegen, wie die Diskurse sich seit dem Wochenende des G20-Gipfels verändert haben. Und die Regelhaftigkeit, die wir gerne annehmen aus einer Serie, 3 Landtagswahlen, daraus wieder eine Serie zu machen, greift ja auch nicht mehr. Die 3 Landtagswahlen haben sich im Ergebnis komplett unterschieden in der Gesamtausrichtung von den 5 Landtagswahlen des letzten Jahres. Große Koalitionen führen nicht automatisch und nicht systematisch zum Ausfransen an den politischen Rändern. Ein Amtsbonus schützt nicht mehr automatisch vor der Abwahl. Und man kann auch sagen, die Kanzlerparteien verlieren nicht systematisch in Wahljahren. Das ist das Gegenteil, im Moment der Fall. Aber das Momentum gilt, nicht die Serie. Mein zweiter Megatrend bezieht sich auf die Wucht einer doppelten Gesprächsstörung. Das Markante aus meiner Sicht ist die Kombination aus einer Politikverdrossenheit, einer Gesprächsstörung der Bürger mit der Politik, den Politikern mit den Bürgern. Manchmal gibt es natürlich nicht nur eine Politikverdrossenheit, sondern auch eine Bevölkerungsverdrossenheit bei einigen Politikern. Und unter den Rahmenbedingungen ist die Kombination mit einer Medienverdrossenheit das qualitativ Neue und Interessante. Die Bürger fühlen sich nicht mehr ausreichend vertreten von ihren politischen Repräsentanten, sondern auch nicht mehr ausreichend vertreten von ihren Medienvertretern. Wir haben also immer mehr erkennbar, auch messbar, eine Differenzierung zwischen einer Publikumsempörung und einer Medienempörung. Beides ist nicht mehr gleich. Angefangen von der Sarrazin-Debatte, ausgehend, indem die Publikumempörung von der Medienempörung deutlich abwich. Anders wäre es nicht erklärbar, dass das Sarrazin-Buch eines der meistverkauften Sachbücher der Nachkriegsgeschichte geworden ist. Wir haben also unter diesen Rahmenbedingungen einer doppelten Gesprächsstörung qualitativ veränderte Muster erkennbar und es bilden sich dadurch einfach auch automatisch Gegenöffentlichkeiten. Was macht man, wenn man das so als Bürger für sich selbst erkennt? Das eine ist die Möglichkeit, im Parteienspektrum Protestparteien zu wählen, wie die AfD zum Beispiel. Die andere Möglichkeit ist, in diesen asozialen Medien auszuweichen. Diese Konstellation, vor allen Dingen diesen, ich nenne das immer gerne, asozialen Medien auszuweichen, führt eben beim grundlegenden Auseinandersetzung mit dem Thema Demokratie zu einem besonderen Befund, weil wir lieben natürlich unsere Meinungsblasen, in denen wir uns bewegen. Und wir haben viele Jahre gemeint, nur weniger gebildete Menschen sind in diesen Meinungsblasen. Nein, wir sind auch alle in diesen Meinungsblasen gleichermaßen. Kann man sich gar nicht gegen wehren. Man ist automatisch mit drin. Und wir suchen unter der Illusion von Freundschaften dort gleichermaßen immer eine Form von Bestätigung, nie die Auseinandersetzung, nie das Argument. Wer aber nur Bestätigung sucht, kann natürlich auch nicht im Sinne einer Qualitätssteigerung einer Demokratie zum Demokratieprofil beitragen. Wer das massenhaft weiterdenkt, landet in einer Form von moralischem Autismus. Das ist das Leben in diesen Echokammern. Ein großes Problem für Demokratien, die eben nicht nur Bestätigung, sondern Auseinandersetzung suchen. Meine dritte These bezieht sich auf die Dynamik der Unverbindlichkeit. Wir haben einen emotionalen Klimawandel, spätestens Anfang des Jahres erkennbar nach der Nominierung von Martin Schulz. Man hat schon den Eindruck, dass wir nicht mehr über B-Noten entscheiden, Stil, sondern eher über A-Noten. Dass die Auseinandersetzung über Themen wieder zugenommen hat, auch das erklärt die Stärkung der Mitte. Es gibt wieder Talkshows über Arbeitsmarkt und über inhaltliche Themen, nicht über Stil. Wahlkämpfe lohnen sich wieder. Das ist ein interessantes Phänomen. Viele Jahre haben wir das nicht so klar beobachten können. Es gibt nicht nur eine höhere Mobilisierung als Wahlbeteiligung, durchgehend bei allen Landtagswahlen, sondern auch offenbar eine Veränderungsmöglichkeit in der Aufholjagd. Wir haben nun einen wählerischen Wählermarkt geradezu vor uns mit dem Durchschnittswähler von 55 Jahren. Und der Hauptwahlgruppe in diesem Jahr der Senioren, die, ja, das sind die Zeitreichen, der Zeitadel, der schafft viel stärker, sich an der Wahl zu beteiligen als andere. Und mit dem Durchschnittsalter 55 bedeutet das, dass wir alles Wähler haben, die nochmal alles verändern wollen, die dynamisch angreifen, die einfach innovativ, nochmal kreativ neue Akzente in ihrem Leben setzen und mit dieser Wahl das zum Ausdruck bringen wollen. Scheint nicht ganz so zu sein, wenn ich so Ihre Körperhaltung interpretiere. Also es ist doch logisch, dass unter diesen Rahmenbedingungen nicht Gerechtigkeit, sondern Sicherheit das Hauptthema dieses Jahres ist, was das noch einmal besonders unterstützt. Wir haben nach wie vor natürlich Nichtwähler, die zwar weniger werden, aber die Nichtwähler besonders sich dadurch charakterisieren, dass sie in der Regel auch bildungsferner sind, also eher abgehängt sind von den Bildungsidealen der anderen. Wir kennen eine Topografie der Ungleichheit und trotz zunehmender Wahlbeteiligung wird die Ungleichheit an der Wahlbeteiligung nicht kleiner, sondern eher größer. Das besondere Phänomen ist, dass wir Früh- und Spätwähler haben, eine Teilung des Wählermarktes. Über ein Drittel mittlerweile oder fast ein Drittel, die Briefwähler sind, also frühzeitig, für die man auch einen besonderen Wahlkampf natürlich früh machen muss. Und die müssten eigentlich die Wahlkampfkostenerstattung, wenn es sie noch geben würde, zurückbekommen. Und es gibt die Spätwähler. Das können lustvolle Strafwähler sein am Ende, die gesinnungstäterhaft unterwegs sind, mit unterschiedlichen Motiven, 48 Stunden. Und vor der Wahl sich nochmal neu entscheiden. Das Interessante ist, dass sie auch demoskopiegetrieben natürlich nicht nur nach ihrer hehren Absicht, wie sie eine Partei unterstützen wollen, wählen, sondern durchaus auch nach anderen Kriterien. Denn wir gehen zu oft immer noch davon aus, dass wir nur rationale Wähler haben, die, wie alle Anwesenden, natürlich Parteiveranstaltungen besuchen, die Synopsen in den Zeitungen sich ansehen zu den Parteiprogrammen, mit ihrem Abgeordneten sprechen, sich also aufklärisch bilden und so individuell die Wahlentscheidung treffen. Faktisch ist es leider nicht so, außer den Anwesenden hier. Es ist sehr viel irrational im Spiel, vor allen Dingen wenig Individualität. Die Mehrzahl der Wähler ist gruppenorientiert, sehr stark nutzenorientiert. Und sie wollen Fans des Erfolgs sein. Sie wollen Favoriten unterstützen und wollen durch die Demoskopie getrieben wissen, ob sie den Trend, der vorherrscht, noch weiter unterstützen können. So ist interessant zu sehen, dass ein Trend, der sich freitags, donnerstags, freitags vor der Wahl andeutet, noch einmal sich verstärkt innerhalb dieser beiden Tage. Und dass wir Gruppenwähler sein wollen, kann man auch leicht psychologisch erklären. Sie kennen ja hier auch diesen Wertstoffsack, den gelben Sack oder die gelbe Tonne. Wenn Sie die an einem falschen Tag rausstellen, was passiert dann? Ja, genau, alle anderen stellen ihre Wertstoffsack daneben. Fans des Erfolgs. So ist das einfache, simpel psychologische Modell, was dem unterstellt ist und was auch eine große Rolle bei den Wählern durchaus spielt. Es gibt Wähler, die angesichts von Unsicherheiten sich mit Bauchformeln heuristisch versuchen, faustformelhaft an der Wahl zu beteiligen und irgendwie Klarheit sich zu verschaffen. Die gehen zum Beispiel davon aus, es gibt ja so Analogie- und Ähnlichkeitsheuristiken, nach der Logik es eigentlich nur eine Lösung geben kann oder ein Ergebnis geben kann. Nach dem Bundeskanzler Schmidt, dem Bundeskanzler Schröder, gibt es automatisch den Bundeskanzler Schulz. Das ist die Alliteration, die praktisch logisch ist unter den Ähnlichkeitsheuristiken, wie man wählen kann. Dann gibt es natürlich Status Quo-Wähler, die das Bekannte vor dem Unbekannten wählen und auswählen, aber vor allen Dingen auch die mit den inneren Widersprüchen. Auch die müssen irgendwie bedient werden. Und dazu gehören sehr viele von uns als paradoxe Wähler. Denn Sie kennen das aus dem Kundendemokratiemodell und aus dem Kundenverhalten, dass man in der teuren Ladenpassage einkauft, aber den gleichen Käuferinnen oder Käufer eine Stunde später auch in einer billigen Kette wieder trifft. Das ist nicht ungewöhnlich. Und warum soll das anders sein im Blick auf Wahlverhalten? Viele wollen gleichermaßen sehr intensiv an Entscheidungsfindungsprozessen beteiligt werden. Die gleichen Leute wollen, dass alle Entscheidungen schnell fallen. Das passt nicht zusammen. Viele halten Politik und Politiker für eine sehr verächtliche Szenerie. Und die gleichen Leute erwarten aber auch alles. Alles soll Politik lösen. Diesseitiges und oft auch jenseitiges. Das passt auch nicht zusammen. Und wir sind uns sicherlich auch schnell einig, wenn wir sagen, gerade in diesem Wahlkampf und Wahljahr, dass diejenigen, die etwas mehr verdienen, auch mehr Steuern zahlen sollen. Wenn ich am Ende der Veranstaltung frage, bleiben doch bitte mal die hier, die auch etwas mehr verdienen, dann gehen alle. Das ist Paradoxie. Das sind stabile Ambivalenzen, könnte man sagen, die so fest sind, dass sie schon sehr viel Lust auf Politik brauchen, um aus diesen verschiedenen Paradoxien Prozesse zu formen, in der die Politik auch nicht nur sich auskennt, sondern stellvertretend für uns das übernimmt. Sie haben also einen Wählermarkt, der durch diese Szenerie charakterisiert ist, den man noch anreichern kann, natürlich durch Koalitionswähler. Etwa 28% der Wähler splitten rational ihre Stimme auf zwischen erster und zweiter Stimme. In der Anmutung zu wissen, welche Koalition sie wählen, wenn nichts ausgeschlossen wird, wissen wir es natürlich nicht. Es ist wie ein Lotteriespiel, wenn nach der Wahl die Parteien über Monate miteinander verhandeln. Auch eine interessante Konstellation. Trotzdem versuchen es fast 30% der Wählerinnen und Wähler, als Koalitionswähler so zu agieren. Und 50% von uns sind Wechselwähler. Auch das ist eine zunehmende Zahl von Menschen, die also von der einen zur anderen Wahl anders sich entscheiden. Die AfD ist ein markantes Beispiel als eine zukunftsängstliche Empörungsbewegung, weil man viele Wählerinnen und Wähler kennt, die zum Teil diese Partei wählen, unter den Bedingungen in einer Abstiegsgesellschaft zu leben und damit Angst, auch Ressentiments als Thema setzen. Es ist aber nur ein Motiv von verschiedenen Gründen, so eine Partei zu wählen. Und Angst verfängt in Deutschland sehr, weil wir auch Angstweltmeister sind. Kein Land hat so viel Krimis wie wir. Angst, Lust treibt uns offenbar abends um. Anders ist das nicht erklärbar. Und wir sind auch Angstweltmeister, wenn Sie sehen, was die neueste Angstart ist, ist es die Reichweitenangst. Wie weit komme ich mit meinem Elektromobil? Auch das ist unglaublich deutsch. Das gibt es so anders nicht. Meine letzte These bezieht sich auf die Versuchung des Autoritären. Die Gefahr ist nicht vorbei. Nur weil die AfD weniger Stimmen hat, kann man nicht sagen, dass der Protest auch im Sinne der Gesprächsstörung einfach weg ist. Solange wir nicht wirklich lernen aus den zurückliegenden Monaten und lernen, sind die Parteien durchaus unterwegs, weil die anderen Parteien wollen natürlich auch ihre Stimmen maximieren und damit auch einen wichtigen Weg gehen, moralisch abzurüsten, inhaltliche Alternativen zu setzen, nicht abweichende Meinungen sofort zu stigmatisieren, dass sie links oder rechts sind. Das ist ein sehr diskursiver, lebendiger Prozess, der zu beobachten war, in dem Maße, in dem man eben auf Argumente, auf Augenhöhe eingeht und sie nicht gleich diskreditiert, nimmt die Möglichkeit, Protest zu organisieren, automatisch ab. Das ist eine Erfahrung der letzten Monate, in dem wir über Themen widersprechen, auch zivilisiert streiten wieder, über A-Noten und nicht über B-Noten, wird der Protest geringer. Ein interessantes Phänomen, was in den letzten Monaten ja so zu beobachten war. Und wer also hier in dieses lernende System reinsieht, erkennt, dass sich Veränderungsprozesse andeuten, die durchaus angemessen sind, denke ich, für eine Einwanderungsgesellschaft, wie wir uns sie selbst wünschen und darstellen. Trotzdem gibt es vor dem Hintergrund der veränderten Populisten um uns herum durchaus auch, wie will das man nennen, eine Sehnsucht, andere Akteure durchaus auch zu unterstützen. Klar lieben wir den Amtsadel und die schlichten Büroleitertypen, nicht die muskuläre Politik, die uns international vorgestellt wird, auch nicht solche Trumpismen. Trump sieht sich ja selbst als Summe aller Männer. Er wird morgens, denke ich, vor dem goldenen Spiegel seine eigene Grandiosität feiern jeden Morgen. Das kommt und käme hier nicht an. Trotzdem, die um uns herum gewonnen Habenden und auch die Monate Februar, März, wenn wir die mal nochmal analysieren, zeigten keine Wechselstimmung, aber eine Begeisterung, doch eine Wahl zu haben. Das ist nicht das Gleiche. Eine Wahl zu haben für einen anderen Politiktypus, der Leidenschaft, der Gefühle mit einbringt, der auch praktisch Gegenposition viel stärker formuliert, als das bislang der Fall war. Und unter diesen Rahmenbedingungen kann man durchaus erkennen, dass so eine Form Anklang findet in diesem Land, unter emotionaler Leidenschaft auch hier Mobilisierungsmöglichkeiten zu schaffen, gerade als Gegenbild zu diesem Typus Merkel, so wie wir ihn kennen, als deeskalierend, ultrapragmatisch, als wandelndes Understatement geradezu, die in ihrer Art so uninszeniert offenbar immer noch daherkommt, dass die meisten das an ihr auch besonders schätzen. Um ein paar Auswege zu charakterisieren, mein erster Punkt ist nochmal darauf zu verweisen, Gestaltungsziele der Politik anzubieten, Diskussionen inhaltlicher Art anzuregen. Wir kennen das so in dieser Form nicht, gerade auch aus dem Merkel-Lager nicht wirklich, denn Frau Merkel ist eine professionelle Darstellerin von Wirklichkeiten, aber sie ist eine Debütantin, wenn es darum geht, Möglichkeiten zu umreißen. Ganz bewusst. Und so wird sie auch immer wieder gewählt. Wer keine Möglichkeiten beschreibt, möchte auch kein Gestaltungsziel benennen. Wer kein Gestaltungsziel benennt, möchte auch nicht darüber diskutieren. Das ist aber das, was viele durchaus wünschen, sonst wären solche Wahlsiege gar nicht erklärbar. Aber unter den Rahmenbedingungen der letzten Monate, unter dem Verlust an Zustimmung für Protestparteien, kann das nur eine Logik sein, Gestaltungsziele zu definieren und richtig, heftig, zivilisiert darüber zu streiten. Das ist mein zweiter Punkt auch. Der zivilisierte Streit als Normalfall der Demokratie und nicht als, warum streiten sie sich jetzt? Das ist etwas, an das wir uns einfach wieder gewöhnen müssen. Unter den Bedingungen einer großen Koalition als politische Dauerökumene haben wir es uns abgewöhnt, darüber noch wirklich zu diskutieren. Diese große Koalition ist eben keine Zugewinngemeinschaft wie jede gute Koalition, sondern ein Stillhalteabkommen über ein Minenfeld. Und das führt nicht dazu, zu diskutieren, sondern systematisch zu einer Debattenallergie. Und das minimiert alle Vorstellungen von Opposition. Und gerade das brauchen wir in Deutschland. Das ist die Umarmungsdemokratie, die Konsensdemokratie, diese runden Tische überall. Aber wer nicht streitet, wird nie Veränderungen erfahren und Solidarität, die nicht erstritten ist, existiert auch nicht. Mein dritter Ausweg, die Grammatik der Freiheit noch mal stärker zu lehren. Eine Sprache versteht man nur, wenn man die Grammatik versteht. Das heißt also, die Bestandteile müssen in der richtigen Zusammensetzung wirken. Und dazu gehört eben nicht nur das Wissen, wie Demokratie funktioniert, sondern auch Urteilsbildung zu entwickeln. Ohne Urteilsbildung wissen wir nicht, was wir mit diesem Wissen anfangen können und könnten die Grammatik als Freiheit nicht wirklich ausbuchstabieren. Mein vierter Punkt ist Missionieren für die Demokratie, also Demokratieerlebnisse im besten Sinne, zulassen. Augenmaß und Leidenschaft, hat Max Weber gesagt. Mein fünfter und letzter Punkt, wir müssen auch einfach lernfähig bleiben für die Demokratie im Sinne von Disruption, wie es die Managersprache benennt. Denn unter den neuen Rahmenbedingungen muss auch Demokratie sich neu hinterfragen. Wenn es unter den Rahmenbedingungen einer digitalen Gesellschaft dazu führt, dass die Kulturtechniken, die die Demokratie charakterisieren, sich verändern. Also wir organisieren uns anders, wir informieren uns anders, wir kommunizieren anders, wir erinnern uns anders. Elementare Kulturtechniken für diese Demokratie, wenn die weggeschlagen werden, ja, dann muss sich auch irgendwie dieses Modell der Demokratie verändern. Wie, weiß ich nicht. Aber die Lernfähigkeit über offene Responsivität im System, da bin ich ganz optimistisch, dass das gegeben ist. Vielleicht am Schluss noch ein Demokratieerlebnis, was man bei Asterix immer wieder erkennen kann, in diesem Jahr, ja, ein Jubiläums-Asterix-Jahr. Passt zu diesem Thema sehr gut, der Aufregung. Es gibt eine große Aufregung im gallischen Dorf, in einem dieser besonderen Hefte, in dem eben sehr, sehr viele Fremde in dieses gallische Dorf gekommen sind. Und Methusalix steht neben Asterix und sagt, du, Asterix, du kennst mich. Ich habe überhaupt nichts gegen Fremde. Seit Jahren kennst du mich, du weißt genau, wie ich das meine. Aber dieser Fremde, der ist nicht von hier.
Der Politikwissenschaftler Korte über die Aufregungsdemokratie vor der Bundestagswahl. Wer sich noch weiterbilden will, morgen senden wir den zweiten Teil der Tagung Macht und Ohnmacht der Demokratie, dann mit dem Professor für öffentliches Recht, Udo Di Fabio und einer Expertenrunde.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.